0:5 und 1:5 aus österreichischer Sicht gab es in dieser Champions League-Runde. Wenig zu jubeln und daher schieße ich gleich die Frage vom Kevin nach, da jetzt ganz offiziell jedes Team bis auf Rapid ausgeschieden ist. Wie sehr wird diese internationale Saison dem österreichischen Fußball bzw. der Liga schaden, Harald und Patrick?
Warum schaden? Weil die Liga deswegen vielleicht spannender geworden ist?
Na, aber generell die Reputation auf internationaler Bühne ist, glaube ich, eher gemeint.
Ja, und 5-Jahres-Wertung wahrscheinlich, oder?
Ja.
Also, geht. Ich finde, da hat ein anderer Club in einem Bewerb wie die Conference League mehr gepatzt. Das, glaube ich, tut mehr weh als da jetzt der Salzburg und Sturm. Ich finde, die machen es.
Echt? Findest du die Performance vom LASK findest
ich ärger? Ich glaube nicht, dass er den LASK meint.
Was?
Ich glaube, er ist eher in Wien-Favoriten unterwegs.
Nein, also ganz ehrlich, der LASK, das hat schon viele Punkte gekostet.
Ja, eh.
Muss man schon sagen.
Aber also, du willst jetzt
und ich finde das enttäuschender als den Auftritt von Sturm und Salzburg in der Champions League. Ich meine, das sind zwei Klassen weiter oben.
Echt? Aber du findest die Performance vom LASK schlechter als jemand?
Hast du die Gegner gesehen, die der LASK hatte?
Ja, ist mir schon klar, aber trotzdem. Also ich finde ja die Saison von Sturm Graz, die ist im Grunde solide. Okay, noch ein 0:5, eine gewagte These und dennoch glaube ich, dass man da nicht mehr erwarten hat können, aber die Erwartungshaltung bei Red Bull Salzburg ist eben eine ganz andere. Wenn du vor ein paar Jahren einmal ins Achtelfinale eingezogen bist, dass du wirklich auch das Gefühl hast, dass du da vielleicht sogar unter die, sagen wir mal, Top 20, mindestens Top 24 für einen mitspielst mittlerweile, dann erwarte ich mir vor allem nach dieser Auslosung auch, dass Salzburg unter diese Top 24 kommt.
Ich glaube aber, zwischen den Erwartungshaltungen nicht gerecht werden und dem österreichischen Fußball schaden ist relativ viel Raum.
Mhm. Ja, also sie hat jetzt dem österreichischen Fußball nicht so viel geschadet,
nein, deiner Meinung nach.
Na gut, dann gehen wir es mal antichronologisch durch, starten mit dem gestrigen Spiel, nämlich Real Madrid gegen FC Salzburg. 1:5 gegen Real Madrid. Spielerisch macht die Partie aber zumindest ein bisschen Mut, oder?
Ja. Also ich finde, in der ersten Hälfte hat mir Salzburg über weite Strecken gut bis sogar sehr gut gefallen. Also ich war gerade am Anfang durchaus beeindruckt, wie sie auftreten sind. Man darf nicht vergessen, eben das letzte Pflichtspiel schon lange her. Vorbereitung durchwachsen ein bisschen, immer wieder Verletzte, es fehlen Stammkräfte, neuer Trainer. Dann spielst du vor, keine Ahnung, 75.000 Menschen. Gegen Real Madrid auswärts, gegen einen Champions League-Sieger, also viel größer wird die Bühne nicht mehr. Und dann tritt es in den ersten paar Minuten so auf, das hat man schon Respekt abgerungen. Gut, und dann macht Real halt Real-Sachen. Ne?
Ja, oder Blaswig-Blaswig-Sachen.
Ja, das ist dann weitere Folge auch. Ich meine, ich glaube, so die ersten 20 Minuten waren gut, die ersten 10 Minuten waren richtig gut. Also da hat man, glaube ich, Real Madrid ein bisschen überrumpelt. Vielleicht ist eben auch die Taktik von Real Madrid gewesen, dass mal Salzburg ein bisschen den Ball geben. Anders kann man es vielleicht auch nicht vorstellen. Ich sage einmal so, ich glaube aber auch nicht, dass Real Madrid gestern komplett am Limit gespielt hat. Also das darf man nicht vergessen. Ich glaube, man darf jetzt diese 10 bis 20 Minuten auch nicht überbewerten. Ich glaube, dass da jetzt die Stimmung natürlich positiv ist. Man sucht natürlich auch die positiven Aspekte aus seiner Partie, gerade nach dieser Herbstsaison von Salzburg. Aber am Ende des Tages steht es halt 1:5 und du hast in der Defensive wirklich auch die nicht mit Ruhm bekleckert, meiner Meinung nach.
Ja, ich finde, man kann schon darauf aufbauen, vor allem eben auf die ersten 20 Minuten, da hat man Salzburg halt schon wieder so ein bisschen wiedererkannt. Natürlich, defensiv war es dann eher nicht so solide, aber es ist halt auch Real Madrid. Ich meine, hast du gesehen, was da für Spieler am Feld stehen, vor allem im Angriff. Ich finde es vor allem auch schade, dass Oskar Gloch seine tolle Torschuss da, dass er da kein Tor erzielt hat. Wer weiß, was das vielleicht noch an Spannung dann noch mehr reingebracht hätte. Aber ja, was ich auch als Knackpunkt ein bisschen sehe, ist eben, dass dieser Blackout von Blaswig nach dem Wiederanpfiff, das hat dann halt eben, ja, jede noch so kleine Chance zunichte gemacht.
Ich habe es in Summe defensiv jetzt nicht so dramatisch gesehen, wie du vielleicht. Also ich finde, dass bei du und Blank das über weite Strecken gut gemacht haben. Das 0-2, der Geniestreich von Bellingham, das verteidigst halt einfach nicht. Mhm. Ja. Das 0-4, wie Vinicius Junior Dedic auf und davon läuft, ja, okay, das ist halt einer der zwei, drei besten Stürmer der Welt. Ja. Kann auch schon mal passieren. Also eklatante Fehler, das 0-3 jetzt einmal ausgeklammert, hätte jetzt da keiner gesehen. natürlich beim 1-5 klingt das jetzt deppert. Ja,
ich finde es nämlich auch komisch. Ja.
Sehr gut.
So. Ich finde schon gerade, also auf der Dedic-Seite war Salzburg schon sehr anfällig. Klar, du hast den Gegenspieler Vinicius Junior, ist mir schon klar, aber irgendwie muss den trotzdem ein bisschen besser in den Griff kommen. Es sind viele Flanken reinkommen. Ja, ich meine, aber Entschuldigung,
nein, also, das ist Königsklasse. Das ist Real Madrid, wenn ich Junior ganz ehrlich weiß, wie ich den in den Griff kriege, da fliege ich nach 2 Minuten vom Platz, weil ich ihn solide
sehe. Aber trotzdem, ich kann nicht nach 1-5 sagen, dass das eine solide Performance in der Defensive war.
Das da hat der Harald ja nicht gesagt. Er hat einfach, die Innenverteidiger haben sich auch ganz gut gemacht, aber es war jetzt nicht so diese eklatante Fehler dabei, halt eben à la Blaswig, sondern halt, das war einfach die Klasse. Ich meine, Real Madrid, das ist 2-3 Klassen.
Ich meine, dieses 2-0, das war genial. Also gerade dieser Pass von Bellingham und der Abschluss von Rodrigo, der war natürlich ein Wahnsinn und natürlich auch der Jubel. Den haben wir ja, ich weiß nicht, hat er den Chef das gemacht? Ich habe in den letzten Wochen wenig Real Madrid gesehen. Aber dieser Scheibenwischer haben uns ja die Kollegen von Canal Plus dann aufgeklärt. Es ist scheinbar ein Wrestling-Jubel gewesen. Eine Hommage an John Cena.
Ganz ehrlich, Georg, stehst du auf Wrestling, oder?
Ah, du, weiß nicht. Nein, nicht wirklich, aber man kennt es halt. Man kennt sich, weiß, man schätzt sich. So im Wrestling ist das scheinbar so.
Man kennt sich.
Nein, ich weiß nicht, als Bursch hast du da ein bisschen Wrestling von früher. Ich meine, okay. Wiener kennt okay. man.
Nee.
Doch, Hulk Hogan, ja. Der
ist schon Hulk Hogan, ja. Okay.
Undertaker, wer kennt Undertaker, den Undertaker?
Okay.
Ja, das ist immer schon wieder mein Thema. Ja, also.
Man kennt sich, man schätzt sich. Ist das ein versteckter Hint von Georg Teigl in Richtung Atenuiu? Und Tino Casale.
Das will ich doch hoffen.
Ja, könnte man nämlich schon vorstellen. Überragendes Tor von Rodrigo und dann, ja, nach dem 3-0, nach dem Patzer von Blaswig war es dann im Grunde auch vorbei mit der Spannung.
Ja, also das sehe ich auch so, da war die Luft draußen, da war dann klar, dass wenig passiert, Real ist locker worden, hat dann endlich zum Kicken angefangen, richtig. Ja, und dann bringst du es mit 5 Gegentoren dann eh ganz gut über die Bühne noch, letztendlich.
Schauen wir uns ein paar User-Kommentare an. Jaftu hat nach der ersten Halbzeit geschrieben, wir spielen heute so, wie wir schon seit langer Zeit nicht mehr gespielt haben. Natürlich steht es 2-0, aber gegen Real hat wohl niemand einen Punkt erwartet. Wichtig ist, dass die Mannschaft nicht wieder komplett auseinanderfällt. Jobstler hat geschrieben, vielleicht sollten die Graz und die Bullen auf die Champions League in der Zukunft komplett verzichten. Reinhold, 53, Champions League ist für österreichische Vereine mehrere Nummern zu groß.
Ja,
ich meine, noch die Champions League-Saison muss ich es einfach sagen.
In dieser Saison, ja.
Also, vielleicht, schau, die Erwartungshaltung der letzten Jahre, die war eben, die hat natürlich auch Red Bull Salzburg mit wirklich geilen Spielen geschürt. Und dass man jetzt einmal wieder so einen internationalen Downfall hat, das tut natürlich weh. Aber vielleicht ist das ein bisschen so ein Realitätscheck für den österreichischen Clubfußball. Ich meine, Rapid gewinnt die Conference League, aber auf Königsklassen-Level wird es knapp. Sagen wir so, wie es ist.
Ich glaube, wir waren vielleicht auch ein bisschen geblendet von dieser soliden Champions League-Qualifikation, die Salzburg auch gespielt hat. Ich meine, da hat man sich ja wirklich sehr viel erwarten können dann. Und dann war es halt eben nicht der Herbst, den sich Salzburg und Fußball Österreich vorgestellt hat.
Hach hat geschrieben, das Ergebnis überrascht wohl keinen und konnte so erwartet werden. Die Leistung war gar nicht so übel, aber das ist halt eine ganz andere Qualität. Und Pulvermanns Grab hat geschrieben, für den Mut kann man sich halt nichts kaufen. Mit so einem Ergebnis haben wir gerechnet. Zum Glück wurde es nicht noch bitterer.
Gibt auch Mannschaften, die dann noch ein 7. oder ein 8. Gegentor sogar kassieren. Also von daher, ja, Mund abwischen, tägliches Brot ist jetzt wichtiger. Bundesliga dann, ich meine, nächste Woche geht es jetzt dann nochmal, letztes Mal Champions League in der Saison und dann ja voller Fokus auf Liga.
Bin ich gespannt.
Aber ich habe auch tatsächlich das Gefühl gehabt, bei der Mannschaft und auch bei den Interviews nach dem Spiel, dass die Mannschaft da schon was Positives mitgenommen hat.
Ist das Zweckoptimismus?
In der ersten Emotion glaube ich gar nicht.
Ich finde, also das,
ich glaube, dass sie da schon gemerkt haben, okay, das geht schon in die richtige Richtung. Ja. Mhm. Ich meine, natürlich es geht in die richtige Richtung, aber sie sind noch lange nicht dort, wo sie hinwollen. Ja.
Wie oft haben wir das von Pep Lein, das im Herbst gehört?
Aber das kann
in die richtige Richtung.
Aber das kann ja auch niemand erwarten. Ja.
Ja. Ja, aber das, was, ich meine, vielleicht bin ich der Einzige, der das gestern so gefühlt hat, aber ich finde nach dem 2-0, wo einfach, finde ich, die Körpersprache, ist mir schon klar, du bist 2-0 hinten gegen Real Madrid, du weißt im Grunde, das ist der Tag, den kannst du vergessen, aber ich finde trotzdem, dass man da von der Körpersprache, da fehlt mir trotzdem nach wie vor was bei Salzburg. An der vorangeht, der ein bisschen auch die anderen vielleicht motiviert, das ist dann oft der gesenkte Blick zum Boden und.
Ich glaube, du stellst dir das auch ein bisschen einfach vor.
Nein.
Also ganz ehrlich, wenn ich da am Feld stehe und habe so einen schwierigen Herbst und jetzt ist mein erstes Match wieder nach so einer langen Pause im Bernabeu gegen Real und dann bin ich nach einer halben Stunde 0-2 hinten und dann weißt du halt eben, okay, da haben schon viele Mannschaften eine ordentliche Watschen kassiert, dann werde ich jetzt auch nicht meinen Blick im ersten Moment vom Boden sofort nach vorne richten.
Ja, aber dann gehe ich so zum Arbeit, Alter, komm jetzt ja. Tun wir weiter, Alter, Harvey.
Also, so, wie gesagt,
sowas würde ich machen.
Verstehe ich schon, dass man da mal ein bisschen die Schultern hängen lässt.
Ja, okay. Aber es hat ja auch gestern was Positives gegeben, nämlich das Champions League Comeback von David Alaba, eingewechselt worden in der, was war es, ich glaube 64. Minute, wenn ich mich nicht
täusche. 64. Ja.
Großer Jubel und schön, dass jetzt der David auch wieder in der Königsklasse unterwegs ist.
Ja, großartig. Also wir haben und vor allem eher lang genug auf das Comeback hingearbeitet und darauf gewartet und ja, super, dass er es hingehört hat. Also das schadet Österreichs Fußball gewiss nicht.
auf alle Fälle. Und da hören wir auch kurz rein in die Stimmen von Georg Teigl und Niko Kovac zum Comeback von David Alaba.
Er ist bei Bayern Leader gewesen und auch jetzt bei Real Madrid in der Abwehr ist er Leader. Das ist für die Mannschaft wichtig. Gerade, wir werden es nachher sehen, sie haben viele Probleme gehabt durch seine Verletzung, durch noch weitere Verletzungen.
Es war eine extrem schwierige Phase für ihn. Das hat man mitbekommen und aber manche Dinge brauchen halt einfach Zeit und das bringt da oft nichts, da was überhastet zu machen und zu schnell wieder zurückkommen zu wollen. Das bringt oft einfach nichts. Es muss einfach mit Geduld aufgebaut werden. Das hat halt länger gedauert, als wir uns alles gehofft haben.
Deswegen glaube ich, dass Carlo Ancelotti dort behutsam mit ihm umgehen wird, Schritt für Schritt heranführen wird, weil ich hoffe und wünsche mir und bin davon überzeugt, dass er mit Sicherheit bis 37, 38 Fußball spielen kann. Er muss jetzt das eine Jahr, was er jetzt ausgesetzt hat, natürlich jetzt auch noch hinten ranhängen.
Dass seine Mitspieler und Teamkollegen ihm Rosen streuen, das sagt ja auch viel mehr als Spieler, sage ich mal, außer Wien, sondern als Mensch vor allem, was für ein Typ er ist und das finde ich super cool.
Also schön, dass er wieder zurück ist, David Alaba. Wir schließen jetzt aber das Kapitel Real Madrid gegen den FC Salzburg und wandern weiter nach Italien. Bergamo, Atalanta gegen Sturm Graz. 5-0, diesmal habe ich das Ergebnis richtig wiedergegeben. Ähnlich wie die Salzburger hatte aber auch Sturm, zu Beginn zumindest, eine Großchance. Amari Kamara, ja, eine Top-Chance. Wenn er den reinhaut, dann geht die Partie vielleicht auch anders aus.
1-5.
Was?
Nein.
Dann geht ja bei dir anders aus, ja. 1-5. Ja. Na ja, war eine richtige Top-Chance. Ich habe den eigentlich schon drin gesehen.
Aber dann ist es ganz schnell gegangen. Atalanta ist da über die Steirer drüber gerollt. Sportexperte 99 hat geschrieben, Sturm ganz schwach, wie es leider zu erwarten war. Die Abwehr mehr oder weniger inferior. Mit so einer Leistung wird man auch in Österreich nicht Meister. Und zwei Kommentare via YouTube. Onkel Willi, ich bin's leid, mit der permanenten Suderei vieler Sturmfans bei jeder auch nur ansatzweise schlechten Leistung zu geben. Allerdings ging gegen Atalanta so viel schief, dass ich als Schwarzer nur hoffe, dass wir uns bis zum Sommer noch irgendwie durchbeißen können. Von der vermeintlichen Double-Euphorie des letzten Jahres sind wir jetzt aber schon ein Stück weit weg. Das ist ein bisschen überrascht, denn ich meine, der Herbst war jetzt ja nicht schlecht aus Grazer Sicht, dass jetzt die ganze Euphorie vorbei ist.
Bellenführer und dem Cup noch dabei, oder?
Ja.
Okay, hätte ich das richtig in Erinnerung.
Ja, also mit dieser anderen Partie ist jetzt ja nicht diese ganze Euphorie, diese ganze Arbeit, die man in den letzten Monaten, Jahren geleistet hat, nicht verpufft.
Auch da Atalanta, ein Team, das voll im Saft steht in der Serie A, Sturmvorbereitung, hat Mika Biel verloren, hat Josef Kasibegovic verloren, dann muss Arjan Malic Rechtsverteidiger spielen, weil Johnston auch nicht fit ist.
Im November noch Liga 2, ja. Vorgestern Champions League.
Also das sind halt in Summe einfach zu viele Sachen, um da einen Gegner wie Atalanta ernsthaft fordern zu können.
Und die sind einfach eine Offensivmaschine. Also Atalanta überragend auch gespielt. Der Marvin hat noch hinzugefügt. Bin gespannt, wie sich beide Teams in der Meisterschaft tun werden. Jetzt, wo das internationale Geschäft nach nächster Woche vorbei ist. Salzburg sieht mir sehr tot aus. Und bei Sturm müssen wir halt schauen, wie gut der Beerith-Abgang kompensiert werden kann. Ich meine, Salzburg war im Herbst tot. Sprich, da kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Leben rein.
Davon gehe ich aus. Ja.
Viel schlimmer geht es eigentlich nicht als dieser Herbst von Salzburg.
Ja, für Sturm ist es auch wichtig, dass man eben den Büro-Abgang wirklich gut kompensieren kann.
Ja.
Dann ist wieder viel möglich, aber da ist halt eben, wie der Harald gemeint hat, schon viel einfach passiert, dass gerade alles so reinbiss zusammenläuft. Außerdem, man muss auch sagen, Atalanta, ganz ehrlich, die sind momentan Stand jetzt auf dem 7. Platz, also das ist halt nicht irgendwer. Ich weiß schon, es ist jetzt nicht Inter, es ist nicht Milan, es ist nicht Juve und so, ja, aber Atalanta ist auf jeden Fall einer der großen Namen in Italien.
Absolut. Bevor wir zur Rubrik Verliebt in kommen, lasst uns noch kurz auf den BVB blicken, denn da gab es wenig Liebe nach dem 1:2 gegen Bologna. Nuri Sahin nicht mehr Trainer der Dortmunder und der Plättigol hat da den Namen Niko Kovac in den Ring geworfen via Twitter. Scheinbar ist Dortmund dran am Kanal Plus Experten und der wurde gestern dazu auch befragt.
Ich habe heute irgendwie Angst gehabt, dass ich einen Anruf bekomme von dir und du sagst, ich kann heute nicht kommen, ich bin auf dem Weg nach Dortmund und muss dort Vertragsverhandlungen führen.
Siehst du mal, ich bin hier. Also von daher gibt es dort nichts zu berichten, beziehungsweise ich habe mit niemandem gesprochen, niemand hat mit mir gesprochen, alles gut.
Ich meine, es war absehbar, dass die Zeit von Nuri Sahin im Bälde zu Ende geht. Das, was der BVB in den letzten Wochen eigentlich in dieser ganzen Saison abgeliefert hat, war sehr mau. Machen wir mal Name-Dropping Deluxe neben Niko Kovac. Wen seht ihr auf der Trainerbank zukünftig vom BVB?
Roger Schmidt.
Ist auch ein Name, der scheinbar auf der Wunschliste oben ist oder der zumindest kolportiert wird. Ich hätte jemand anderen
sehr spontan gefragt, bevor du jetzt Bo Svensson sagst, sag's ich.
Nein, ich wollte Bo Svensson sagen, es ist mir vorher gehört, oder? Wie Bo Svensson gesagt
hat. Ich habe irgendwas entfernt von drüben gehört, vorher war
ich schon. Okay, nein, ich glaube, vom Typ her würde Bo Svensson richtig gut zu Dortmund passen. Das ist natürlich wieder diese Mainz-Dortmund-Komponente, die es eh schon ein paar Mal gegeben hat. Aber ich glaube, rein emotional, rein vom Typ her, glaube ich, würde er gut in den Pott passen, weil ich glaube, der würde auch die Fans richtig triggern. Denn im Grunde, wenn du BVB-Trainer wirst, dann wirst du immer mit Jürgen Klopp gemessen, immer an diesen emotionalen Maßstab Jürgen Klopp gemessen. Und ich glaube, da würde sich ein Bo Svensson am leichtesten tun von den drei genannten.
Vielleicht macht Terzic zum dritten Mal, keine Ahnung.
Ja, das würde mich sehr
das
wundern.
Org, das
würde mich
er
sehr, sehr wundern. Aber ich bin gespannt, was sich tut am Trainermarkt beim BVB. So, zum Abschluss gibt es aber noch ein bisschen Liebe in dieser Episode in unserer Rubrik Verliebt in. Wer startet? Wer oder was hat euer Herz an diesem Spieltag erobert?
Patrick.
Ja, einer muss es ja machen. Also ganz ehrlich, ich bin Fieker gegen Barcelona, 4:5. Komplettes Eishockey-Ergebnis da drüben in Portugal. Vor allem Barca ja eigentlich 1:3 zur Halbzeit hinten und dann drehen sie das noch. Und fixieren in der Schlussphase in der 90. plus 6 einfach den 4:5 Erfolg. War alles dabei. Rote Karte hat es gegeben, Eigentor hat es gegeben, eben viele Tore. Barcelona hat dadurch auch noch das Achtelfinal-Ticket fixieren können. Mhm. Wahnsinn, ja, brutales Spiel.
Harald, kann man so sagen,
ja.
Also, ich habe geglaubt, ich muss das jetzt kommentieren.
Also, ja, nein.
Ja,
das kann man, ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Also, ja, war ein überragendes Spiel, 9 Tore. Hat auch Niko Kovac live on air gesagt, ich war ja dabei in der Kanal Plus Sendung. Im Grunde wurde ein Video eingeblendet und da wurde auch Georg Teigl und Niko Kovac gefragt, in was sie sich verliebt haben. Und Niko Kovac hat sich eben auch in dieses 5:4 verliebt, beziehungsweise Georg Teigl in das Comeback von David Alaba. Die Frage ist jetzt nur, Harald Brandl, was hast du dich verliebt?
Ich habe mich in die Torflut in der neuen UEFA Champions League Liga Phase verliebt. 406 Tore in 126 Spielen. Das ist ein Schnitt von 3,22 und eben das vorher besprochene Spiel ist ja eines von vielen, was richtig rund geht. Gefällt mir gut.
3 sind auch aufs Konto von Feyenoord gegangen in den letzten 2 Tagen, beziehungsweise gestern, über das haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Gernot Rauner und Co. haben einfach die Bayern 3:0 weggeklatscht. Das ist aber nicht mein Verliebtin, denn ich bin verliebt in die Tabellenkonstellation. Vor der achten Runde 3 Punkte Abstand zwischen Platz 19 und 26. Und wen sehen wir da auf Platz 25? Peps Man City. 2-0 Führung gegen den PSG aus der Hand gegeben. Und jetzt ist aber mal richtig Alarmstufe Sky Blue in Manchester.
Ja,
verbocken die das am letzten Spieltag und Manchester City aufgepunkt mit unfassbar vielen Millionen und jetzt ergänzt er wieder auf Shoppingtour. Mamouche und Co., keine Ahnung, also der will ja wieder 200, 300 Millionen ausgeben, um den Kader noch mehr aufzupumpen, obwohl das eh schon der wertvollste Kader, glaube ich, der Welt ist. Aber es reicht scheinbar nicht, um unter die Top 24 der Champions League zu kommen.
Ja, also sie brauchen auf jeden Fall am letzten Spieltag, empfangen sie zu Hause Brügge. Da müssen sie gewinnen, damit sie generell in die Top 24 einmal kommen. Und wenn sie gewinnen, dann haben sie den Platz auch fix. Also weil vor ihnen zum Beispiel ist noch Paris und Stuttgart, die spielen gegeneinander, nehmen sich Punkte weg. Und wenn sie gewinnen, haben sie eben da schon mal überholt. Und,
ja, ich meine, sie brauchen einen Sieg und dann haben sie Brügge schon überholt. Sprich, sie sind dann schon in
der Top 24. Ja, das halt auch noch zusätzlich.
Aber müssen gewinnen.
Genau, wir müssen gewinnen. Mir reicht nicht.
Dann ist draußen. Also im Grunde, Brügge musst du mit 10 Mann eigentlich hinten stehen und sie ums Tor aufstellen.
Funktioniert meistens ja auch urgut, wenn man das macht. Kann.
Ja, und wie man sicher nächste Woche funktioniert.
Immer auf unentschieden spielen.
Es funktioniert, ich sag da, es wird nächste Woche funktionieren. Das wird der Daumen voll von Manchester City.
Mein Brügge auf jeden Fall eine breite Brust, wenn man jetzt 0-0 gegen Juve gespielt. Und
ja, auch also von dem her 0-0 gegen Manchester City ist auch drin. Weil ich finde es einfach schön, dass gerade einfach mal dass solche Geschichten auch mal wieder dabei sind. Dass so ein ganzer Großer, der wirklich monetär in einer komplett anderen Liga spielt. Und sagen wir ehrlich, sie haben so ein paar Aussätze im Financial Fairplay, waren da in den letzten Jahren auch immer wieder dabei. Von dem her freut es mich. Mir tun es nicht leid, ich sag's dir ganz ehrlich.
Aber solche Geschichten dabei sind, ja. Wenn die jetzt gegen Brügge da souverän 2-0 gewinnen, redet kein Mensch mehr über den 7. Spieltag der Liga-Phase.
Ja, aber sind, jetzt ne? Noch im 7. Spieltag schon.
Aber jetzt ist es cool, dass die Spannung da ist.
Also von dem her, genau das wollte man ja. Am letzten Spieltag noch Spannung.
Vielleicht kurz der Vollständigkeit halber, für wen geht es noch um was? PSV Eindhoven, Club Brügge, Benfica, PSG, Sporting Lissabon, Stuttgart, Man City, Dinamo Zagreb und Shakhtar Donetsk. Sind die, wo es noch offen ist. Also wird eigentlich eher spannend, der letzte Spieltag, oder?
Ich glaube auch.
Ja, auf jeden Fall.
Für die österreichischen Vertreter allerdings weniger. Dennoch eine interessante Partie mit Salzburg gegen Atletico. Das war Europacup für diese Woche. Zum Abschluss nochmal der Hinweis, alle Highlights der Champions League gibt es bei unseren Kollegen auf dem YouTube-Kanal von Kanal Plus und Plus heute auch Europa League live mit Manchester United gegen die Rangers. Kollege Johannes Hofer begleitet euch durch die Partie. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Europa Cup bei Low Lines.
Ciao. Servus.